Danke, Dorothea. Du hast gerade schon was aus meiner Predigt vorweggenommen. Nämlich die Anwendung. Ich habe mich gerade in deinem Gebet mit reingenommen gesehen oder mit reingenommen gefühlt in dieses persönliche Bekennen und dieses persönliche Zeugnis. Jesus ist mein Retter. Und ich habe mir gedacht, wow, ja, hier stehe ich und das ist es. Solche Momente gibt es manchmal, wo du von jetzt auf gleich denkst, bumm, da ist es und da ist er. Ist aber überhaupt nicht der Punkt, wo ich anfangen wollte. Ich wollte eigentlich einige Wochen vorher anfangen. Und ich wollte bei einer ganz anderen Person anfangen. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 2, ab Vers 21. Und als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt worden war von dem Engel, ehe er Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt steht im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Und er wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seinen Arm und er lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Ich habe die Predigt umschrieben mit Männerglaube. Wir sind in Lukas 2 und von 2 Männern wird bis dahin gesagt, dass sie gerecht sind. In völlig unterschiedlichen Kontexten. Und beide kommen in diesem Text vor und treffen aufeinander und sind 2 völlig unterschiedliche Typen. Und ich habe gedacht, es ist interessant, wie die in dieser Passage aufeinandertreffen. Ein Aufschrei geht durch die Welt. Gott, erbarm dich. Nicht weiter so. Hier liegt gerade so viel im Argen. Und es ist kein abstrakter Gedanke. Gott, dein Volk leidet unter den Römern. Gott, deine Schöpfung leidet unter der Umweltzerstörung. Gott, deine Menschen leiden unter Vereinsamung und unter Corona. Gott, die Welt leidet unter Ungerechtigkeit. Und sie ist glaubenstechnisch auf Abwägen. Und psychisch ist sie sowieso abgedriftet. Und an Weihnachten bekommt die Rettung ein Gesicht. Das ist die Mitte von Weihnachten und das ist das, warum wir das so gerne feiern, weil die Rettung persönlich wird. Und Gott wird Mensch liebhabbar, verhaftbar, anfragbar, anfassbar. Und in Lukas 2 bekommt die Erwartung und die Hoffnung, bekommt ein Gesicht und einen Namen und schon fängt die geistliche Bürokratie an. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Echt jetzt? Ist das nötig? Da bringen Maria und Josef Jesus in den Tempel. Und sie erfüllen das Gesetz, heißt es. Und sie bringen am Ende der Reinigungszeit das vorgeschriebene Opfer. Und das Opfer, was sie bringen, das ist ein kleines Opfer. Ein ärmliches Opfer. Kein falsches. Nur eines, das ihren Möglichkeiten entspricht. die zwei Turteltauben, die an der Stelle genannt werden, die sind so die kleinste Möglichkeit, diesen Vertrag zu erfüllen. So, wenn du dir nicht mehr leisten kannst, das ist okay, das ist gut. Ja? Wenn du dir mehr leisten kannst, gib mehr. Es ist also interessant, wir lernen schon was über die Familie von Jesus hier bei Lukas, ohne dass er es sagt. Er sagt nicht, Jesus kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Aber es wird mit dem Opfer klar. Das ist jetzt nicht die Familie, die die ganz großen Sprünge macht. Hier wird das ganz Alltägliche betont. Und wir erfahren ein Stückchen, wie wohl die Kindheit von Jesus war. Und gleichzeitig erfahren wir, die Familie ist in der jüdischen Tradition verwurzelt. Das ist ihnen wichtig. Das Alltägliche wird betont. Lukas zeichnet hier ein Stück Alltag. Gott wird Mensch und er wohnt bei Maria und Josef. Was ist denn diese Darstellung? Diese Darstellung von Jesus. Gott, so steht es im Gesetz, so hat es Gott bestimmt, steht unser Erstgeborenes zu. Unser Bestes. Nicht irgendwas von dem, was wir haben, nicht irgendwas aus unserem Überfluss, sondern Gott hat erstmal Anrecht auf den Erstgeborenen als Tempeldiener. Und im Laufe der Geschichte macht er dann einen Deal mit dem Volk Israel. Und die Leviten lösen die Erstgeborenen aus und sie übernehmen den Tempeldienst. Und Gott sagt, das ist okay, ich nehme die Leviten als eure Erstgeborenen an. Und dafür versorgt ihr die Leviten. Das ist der Deal. Und die Juden, die sind ein erinnerungsstarkes Volk. Manchmal hat man den Eindruck, sie haben ein Elefantengedächtnis. Und es kommt auch einfach daher, und das ist eine ganz große Stärke, glaube ich, an der Stelle, dass sie sich die Dinge immer wieder bewusst machen. Und deshalb ist diese Darstellung Jesu im Tempel hier auch kein Versehen oder ein Mensch, wir hängen an irgendwas Altem. Sondern es ist ganz bewusst diese Bewusstmachung. Gott steht unser Erstgeborenes zu. Und wir sind bereit, quasi auch das nicht zu vergessen, was das heißt, dass die Leviten an diese Stelle rücken. Und deshalb machen wir das. Und deshalb bringen wir ihn zu Gott. Und deshalb bringen wir dieses Opfer, weil wir uns das bewusst machen wollen. Ganz bewusst an das erinnern, was Gott zusteht. Gott macht keine Ausnahme bei sich selbst an der Stelle. Macht er auch später nicht. Macht er auch bei der Taufe nicht. Sehr unterschiedlich. In diesem Abschnitt beschreibt Lukas, wie zwei sehr unterschiedliche Männer dem Schöpfer der Welt persönlich begegnen und wie sie sich zu ihm verhalten. Und der erste fällt überhaupt nicht auf, den hat Lukas nämlich versteckt. Aber er braucht nur ein Wort, um eine ganze Welt zu skizzieren. Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren. Mich hat erst ein Kommentar drauf gestoßen, ja, ich habe es von mir aus gar nicht gefunden. Und habe dann gedacht, wow, die Tage ihrer Reinigung. Da steht ein Plural. Die Tage von wessen Reinigung sind das eigentlich? Eigentlich die von Maria. Josef spielt immer so eine eigenartige Nebenrolle. Habt ihr euch mal Krippendarstellungen angeschaut? Ich habe früher als Kind leidenschaftlich gern Krippen gebaut. Jedes Jahr mit meiner Oma eine neue Krippe gebaut. Die haben sich dann bei uns einmal auf dem Dachboden gesammelt. Meine Mutter hat sich mal gefragt, was sie mit den ganzen Krippen tut. Bei den Krippendarstellungen, da gibt es immer eine Person, die hat keine Aufgabe. Ja, da sind die Hirten, die haben Schafe und Stöcke. Dann gibt es Maria, die hat Jesus im Arm. Dann gibt es Josef. Das ist meistens der Armleuchter. Ja? Der kriegt so eine Laterne. So, als wollten die Darsteller sagen, naja, zu so einer Familie, da gehören eben Kind, Mutter und irgendwie auch ein Vater. Keine Ahnung, wofür der in dem Fall jetzt gut ist, ja, weil eigentlich ist ja Gott. Aber der klappt halt so nach. Ja, damit er wenigstens nicht in der Nase bohren muss oder ja, die Hände in den Hosentaschen hat, geben wir dem so eine Laterne, hat er was zu tun. Lukas erzählt hier mit einem einfachen Nebensatz eine ganz andere Geschichte. Und er braucht dafür nur ein Pronomen. Das ist beachtlich, ja? Das ist coole Erzählung. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren. Was schreibt denn das Gesetz des Mose vor? Das schreibt vor, dass die Frau nach der Geburt eine Reinheitszeit einhält. Die ist verschieden lang, je nachdem, ob sie einen Mann geboren hat, oder, also ein Junge oder ein Mädchen. Wer ist davon selbstverständlich nicht betroffen? Der Vater, natürlich, der hat ja mit der ganzen Geburt nichts zu tun. Was auch, ist ja nur der Vater. Natürlich war ich bei der Geburt von unserer Tochter mit dabei. Das ist heute Standard, ja? Und das ist möglich. Und es ist nicht Standard, ja, in einem Corona-Jahr überhaupt nicht. Und ich war Gott dankbar, dass es ging. Und ich durfte den Sauerstoffschlauch halten, von dem meine Frau nachher gar nichts mehr wusste, wie ich Sauerstoff gekriegt. Und ich durfte die Nabelschnur durchtrennen. Aber die eigentliche Arbeit wurde komplett von Claudia geleistet. Und von Lia, ja, und ich bin stolz auf die beiden. Und von Ärzten und Hebammen. Also von einer Ärztin und einer Hebamme. Aber ein Mann als Geburtshelfer, eher ungewöhnlich. Und vor 2000 Jahren noch viel ungewöhnlicher. Fast ausgeschlossen vom Gesetz her. Dafür gibt es andere Frauen im Dorfverbund, die für sowas zuständig sind. Aber wie ist es jetzt, wenn das Kind nicht daheim auf die Welt kommt? Und du vielleicht keinen in Reichweite hast? Nur in Ausnahmefällen okay, weil der Mann würde sich damit verunreinigen. Da wird ein Bild von einem Josef gezeichnet, der die Umstände annimmt und sich voll reinkniet. Nee, seine Leistung besteht nicht darin, dass er Maria nicht verlässt. Ja, das ist immer so mein erster Eindruck. Was hat der Typ geleistet? Ja, okay, er hat Maria nicht verlassen. Ist ein guter Anfang, ja? Check. Irgendwie gerecht. Ja, irgendwie auch noch ein Herz drin. Nein. Hier wird ein Bild von einem Josef gezeichnet, der sich offensichtlich voll reingehängt hat. Und darüber verliert Lukas keine großen Worte. Ja, vielleicht, weil er ein Mann ist. Und vielleicht, weil Josef auch ein Mann ist. Nur so ein Nebensatz. Gott wird Kind in einer Patchwork-Familie. Und Josef, der so korrekte, der, wie ich ihn mir vorstelle, so fast schon biedere, der das Gesetz erfüllt, der wird hier zu dem, der liebt, der annimmt, der das tut, was dieses Kind braucht. Obwohl es den Moralvorstellungen nicht entspricht. Obwohl es bestimmt nicht dem entspricht, was er sich für sein Leben ausgemalt hatte. Obwohl ihn niemand im Voraus darauf vorbereitet hatte, dass sein Leben nicht vorbildlich verlaufen würde. Gott macht sich hier von der helfenden, praktischen Liebe eines Menschen abhängig. Und zwar nicht von der einer Frau, die sind da meistens ziemlich gut drin, sondern von der eines Mannes. Männer, unsere Liebe ist gebraucht. Und zwar keine Unterlassungsliebe. Ja? Keine ich verboxe nicht. Sondern eine aktiv einstehende und helfende Liebe. Natürlich, wie hätte Maria das auch alleine schaffen sollen? In eine absolut außeralltägliche Geschichte dringt Josef mit Alltäglichkeit ein. Macht aus dem Außergewöhnlichen kein Ausgestoßenes, kein Komisches, kein Faszinierendes, sondern er gliedert es in eine Alltagsroutine ein. Er wird Gott ein Vater. Mit Liebe und Wärme. Und macht aus dieser Patchwork-Familie eine Familie. Und ich finde, in diesem einen Nebensatz tauscht das Außergewöhnliche und das Alltägliche, das Wunder und das Vertraute, die Rollen. Und sie sind nicht gegeneinander auszuspielen. Und sie wären auch nicht ohne einander denkbar. Josef ist bereit, sich in die Pflicht nehmen zu lassen. Und er tut, was er kann. Und er tut sein Bestes. Und er rettet die Welt, indem er dem Retter der Welt Vaterliebe angedeihen lässt. Alltäglich, eigentlich. Aber nicht selbstverständlich. Ob er sich einen vorbildlicheren Lebensweg erträumt hätte, vermutlich hätte er das. Aber Gott schreibt seine Geschichte hier anders. Und es ist die Barmherzigkeit, die ihn einen Weg gehen lässt, den er sich so vielleicht nicht hätte vorstellen können. Aber es ist seine Antwort auf Gottes Liebe. Und schon kommt die nächste Begegnung um die Ecke. Simeon. Hier begegnet die menschgewordene Rettung einem Mensch, der mit allem, was er ist, für die Hoffnung der Menschen auf Rettung steht. Was meine ich damit? Das ist total interessant. Es gibt so viele sprechende Namen in der Bibel. Im Neuen Testament sind die ein bisschen seltener. Aber Simeon gehört dazu. Simeon heißt Gott hört oder Gott erhört. Das ist ein alter Mann mit großer Hoffnung. Und Lukas beschreibt ihn als gerecht und gottesfürchtig. Der zweite. Und dann kommt noch so ein lapidarer Nebensatz. Lukas lebt hier irgendwie von so kleinen Nebensätzen. Und der Heilige Geist war auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Gott erhört, heißt der Typ. Und es werden, abgesehen davon, dass er nicht sterben kann, zumindest im Moment noch nicht, faszinierende Dinge von ihm gesagt. Er scheint ein Prophet zu sein. Es wird beinahe alltäglich erzählt. Seit Pfingsten ist es ja auch nicht mehr so überraschend. Seit Pfingsten. Zum Zeitpunkt, als Simeon hier auftritt. Erstaunlich. Ja? Eine Seltenheit. Aber Lukas scheint nicht überrascht. Und da merken wir schon, wie weit Lukas in der neuen Realität angekommen ist. Gottes Geist auf einen Menschen, na klar, kommt vor. Viele Dinge sind deshalb außergewöhnlich, weil wir sie auf den Sockel heben und sie als außergewöhnlich betrachten. Ich glaube, wir dürfen noch viel mehr in der neuen Realität ankommen. Lukas hat den Bedarf hier gar nicht. Der macht da nicht 5 erklärende Sätze drumherum. Es ist für ihn die größte Selbstverständlichkeit. Im Erwartungshorizont von einem Mensch wie er oder Simeon, der an Gott glaubt. Natürlich kommt das vor. Natürlich ist Gottes Geist auf einem Mensch. Natürlich weissagt Gott. Gott lässt sich in den Alltag mit reinnehmen, wie bei Josef. Von einem Alltag umfangen, in ein Alltagsleben hinein lieben. Aber seine Möglichkeiten sind und bleiben die Gottes. Und das wird bei Simeon deutlich. Simeon wird von Gott direkt angesprochen. Gott macht ihm ein Versprechen. Und er reagiert. Und es ist spannend, weil der Typ mit seinem Namen und seiner ganzen Rolle und der Art, wie er auftritt, die persönliche Antwort eines Menschen auf das ist, was Gott davor prophezeit hat. Er ist sowas wie das individuelle Echo, diese persönliche Antwort eines Menschen auf das, was Gott durch die Engel sagen lässt. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus der Herr? Alle sind von dieser Botschaft angesprochen. Das ist eine Botschaft, die an alle Nationen geht. Ungeachtet von ihrer Nationalität, ihrer Hautfarbe, ihrer Konfession. Es gibt nicht uns und die, sondern Gott entgrenzt an Weihnachten die Welt. Hey, alles gut. Das ist jetzt kein privates Erlebnis zum individuellen Gebrauch. Kannst du dir überlegen, brauchst du heute mal ein bisschen Retter der Welt? Kannst du ein bisschen Bibel lesen? Kommt ein bisschen Rettung rüber? Das ist kein Lifestyle, ja? Nicht mein Gott, im Sinne von mein Gott. Gott kam in die Welt, weil ihm alle Welt gehört. Und er wird es sich auch nicht dauerhaft bei mir daheim gemütlich machen. In meinem Leben ja, ja? Aber nicht bei mir daheim auf der Couch. Das reicht ihm nicht. Das ist zu klein gedacht. Und deswegen ist Simeon im Tempel. Weil er den Retter der Welt erwartet. Und deswegen öffnet Simeon seinen Mund. Und erzählt der ganzen Welt, naja, zumindest mal der ganzen Tempelgemeinde, was da kommen wird. Und beides gehört zu dem, was Lukas von Gott erzählt. Auf der einen Seite lässt Gott sich nicht ausgrenzen oder eingrenzen, lässt sich nicht vereinnahmen, lässt sich nicht als Ehrenmitglied exklusiv unter Vertrag nehmen, lässt sich nicht auf einen Frömmigkeitsstil festnageln, nicht auf eine Elite und nicht auf eine Schicht, nicht auf ein Volk. Und immer wieder versuchen es bei Lukas auch Leute und fragen, hey, warum gibt er sich denn mit denen ab? Mit denen oder mit denen, ja, egal wer die sind. Sind immer mal andere. Ja, die Hirten. Oder die Frauen, die Kinder, die Armen, die Schwachen, die Reichen, die Zöllner, die Pharisäer. Jesus scheint irgendwie immer auf der anderen Seite zu stehen. Aber Gott, wir wollen doch auf deiner Seite stehen. Ja, Gottes Seite. So lästig das ist. Und es zieht sich quer durch die Evangelien. Ist immer bei den Menschen. Und hier bei Simeon wird Gottes Seite persönlich. Ist nicht mehr Gottes Weg mit den Menschen. Ist nicht mehr Jesus starb für alle. Sondern meine Augen haben das Heil gesehen. Gottes Geschichte beginnt bei seinem Volk. Weitet sich aus in die ganze Welt. Und Gottes Geschichte wird Simeons Geschichte. Beides untrennbar verbunden. Es gibt keine Rettung für alle durch Gott, wenn ich nicht buchstabieren kann, was Gottes Rettung für mich ist. Kein Pauschalangebot, sondern eine persönliche Begegnung. Und Simeon ergänzt den schweigsamen liebenden Josef. Um eine große Komponente, die wir, glaube ich, auch nennen dürfen. Er redet. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Hey, der kann über die Hoffnung reden, die in ihm ist. Er redet über Gott und er redet über das, was dieser Gott für ihn ist. Ich weiß nicht, ob ihm das leicht fällt. Ja, ich vermute mal, es scheint ihm nicht so besonders schwer zu fallen, mir ja auch nicht. Aber ich weiß, wie unterschiedlich wir an der Stelle sind. Eine Trennung zwischen innerer Herzensbeziehung und nach außen gelebtem Glauben ist schwierig, glaube ich. Glauben führt zusammen und Glauben führt in Gemeinschaft. Und deshalb ist es so elementarer Bestandteil, von seinem Glauben auch zu sprechen. und er führt uns dahin, wo aus dem allgemeinen Rettungswillen Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die persönliche Angesprochenheit des Einzelnen wird. Mein Herr und mein Gott. Ich bin so fasziniert von Gemeinde. Weil Gemeinde so viel mehr ist als eine Ansammlung von Menschen. Gemeinde ist dieses Echo von Simeon. Aus 100 Kehlen. Von 100 Leuten. Genau dieses Bekenntnis. Mein Gott, mein Herr, mein Retter, mein Reiniger, Lenker meines Lebens. Aufbrüche fordern ein individuelles Echo. Und Glauben ist kein Herdentriebmechanismus. Gott kommt nicht einfach und rettet sein Volk. Und die, die nicht mitwollen, kommen schon mit. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Haben wir letzte Woche gehört. Und mich hat es persönlich sehr angesprochen. Und für mich bedeutet das, immer wieder auf das zu reagieren, was Gott mir sagt. Und dann ist es an mir aufzustehen. Und dann ist es an mir zu prüfen. Und dann auch zu handeln. Und liebevoll aktiv zu werden. Josef hätte die Arme verschränken können und sagen können, es läuft schon. Ich mache alles richtig. Ich bleib rein. Ja? Mit so einer Geburt darf ich nichts zu tun haben. Stattdessen entscheidet er sich, richtig zu lieben. An Barmherzigkeit, an Liebe, die ganz praktisch liebt, anpackt, führt kein Weg vorbei. Nicht bei Gott. Und ich glaube, Tradition fordert ein genauso individuelles Echo. Es gibt keinen allgemeinen Mechanismus zur Lebendigerhaltung unserer Glaubensbeziehung. Sondern es entscheidet sich an der persönlichen Antwort dieser beiden Männer. Beide sind so unterschiedlich, ja? Der eine ist der Macher und der andere ist der Laborer, ja? Aber beide reagieren auf ihre Art. Auf Gott und sein Kommen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, sagt der Engel. Aber es braucht eine persönliche Antwort von Simeon. Ein Inanspruch nehmen und aussprechen. Ein Bekennen, ein mit Leben füllen dieser Verheißung. Keine Botschaft, die einfach nur gestreut wird. Ja? Gott biedert sich nicht an. Das ist ein Zeichen, dem wird widersprochen, sagt Simeon. Das Heil anders, als wir das erwarten würden. Sagt Simeon. Anders als Israel es erwartet hat. Und die Dinge kommen anders, als Josef es sich ausgemalt hatte. Kein Grund für Josef, nicht an seiner Barmherzigkeit festzuhalten. Kein Grund für Simeon, an Gottes Versprechen, an sein Volk zu zweifeln. Und an ihn. Okay, der hat es auch leicht, sagt ihr. Der kann ja nicht sterben. Aber das andere, das hier immer wieder auftaucht, muss uns keine Angst machen, wenn wir Josef betrachten und sagen können, hey, manchmal braucht es einen, der genau diesem anderen mit ganz alltäglicher Liebe begegnet. Ob Simeon wusste, wie die Dinge ausgehen würden? Weiß ich nicht, ob Gott ihm das gezeigt hat oder ob er ihn bis dahin führt. Und dann sagt der Rest passiert nach dir. Ob Josef wusste, wie die Dinge ausgehen würden? Wohl kaum. und manchmal wüsste ich gern, wie die Dinge weitergehen. Und was in 30, in 40, in 50 Jahren ist. Aber von Josef und von Simeon lerne ich, Gott ist es, der das Außergewöhnliche tut. Gott ist es, der das Außergewöhnliche tut. Und an mir ist es. Und an dir, dich zu Gott zu verhalten. Wie Simeon. Und dass die Dinge nicht nur dann heil werden, wenn wir Gottes Job machen, sondern dann und da, wo wir das Außergewöhnliche, was Gott tut, in unsere alltägliche Liebe einbetten. So wie es Josef schafft, diesen Gott zu lieben, als wäre er sein Sohn. Amen.